ARD. Ich bin groß geworden, ich durfte noch nicht mal Kaugummi kauen beim Lernen, weil das ist ja konzentrationsschädigend. Und wir wissen ja alle, dass vielleicht auch Kaugummi kauen wirklich für manche Kinder hilft, sich zu motivieren und sich zu konzentrieren. Also was ich brauche, ich kann am besten lernen, wenn ich unter Menschen bin, aber nicht indem ich sie höre, sondern einfach nur indem ich in Räumen bin, wo viele Menschen sind. Dann setze ich mir meinen Kopfhörer auf und dann kann ich super lernen. Das ist etwas, was ich vorher nie gedacht habe, das habe ich aber jetzt einfach mal ausprobiert.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Hausaufgaben. Für die einen Hausfriedensbruch, für die anderen notwendiges, aber zu bewältigendes Übel. So oder so, es gibt wohl kaum einen Haushalt, in dem dieses Thema nicht irgendwann mal eskaliert. Trixi Thumert kennt beide Seiten. Eltern, die am Rand ihrer Kräfte sind, Kinder, die sich verweigern oder zurückziehen und ein Schulsystem, das oft verlangt, dass alle gleich funktionieren sollen. Dabei hat sie ursprünglich Change-Prozesse in Unternehmen begleitet, bevor sie als Lerncoachin Eltern, Kinder und Familien half, Lernen neu zu denken. Ihr Ansatz? Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen, weniger Druck, mehr Selbstorganisation. Sie hat den sogenannten Gerne-Lerner-Code entwickelt und zeigt, wie Lernen wieder leicht werden kann. Darum geht es unter anderem in dieser Folge. Und ich sage, Trixi, schön, dass du da bist.
Wow, ich finde die Ansage voll cool und sie trifft genau den Kern. Moin Bob, ich finde das klasse, dass ich hier sein kann und einen anderen Blickwinkel reinbringen kann, damit die Eltern lernen, dass Lernen wirklich etwas Alltägliches ist und zum Alltag dazugehören darf.
Liebe Trixi, erstmal ganz grundsätzlich, sollte es aus deiner Sicht eigentlich überhaupt noch Hausaufgaben geben oder bräuchte es viel mehr Lernzeiten, die individuell und eigenverantwortlich gestaltet sind?
Na, das ist ja fast eine rhetorische Frage, was natürlich, denke ich, dass die zweite Möglichkeit das Beste wäre, weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind gerne lernt. Und Hausaufgaben können dann manchmal ganz schön abtörend sein, vor allem dann, wenn es ein Muss ist. In dem Moment, wo die Kinder das natürlich lernen wollen, ist es natürlich was anderes, aber das ist ja in den seltensten Fällen der Fall.
Und was ist, wenn dann jemand sagt, aber da mussten wir doch alle durch und das Leben ist kein Pony-Schlecken, wie mein Opa zu sagen pflegte, Klammer auf, der ist aus dem Ruhrgebiet, der hat das wirklich so gesagt, Klammer zu.
Ja, dann dürfen wir uns einfach mal fragen, ob das immer noch zeitgemäß ist. Und wir haben so viele Informationen, wie das Gehirn funktioniert. Und das dürfen wir auch gern auf das Lernen anwenden. Und das ist ja nun mal so, dass unsere Schule immer, die meisten Schulen, noch so funktionieren wie zu unserer Zeit damals. Und das kann es ja nicht sein. Wir wissen einfach viel mehr, wie das Lernen funktioniert. Und das dürfen wir eben auch anwenden. Und nur weil es immer mal so war, muss es nicht immer noch so sein.
Der Bildungsminister von Rheinland-Pfalz, Sven Teuber, hat Anfang des Schuljahres die HÜs, also die unangekündigten Überprüfungen von Hausaufgaben, abgeschafft. Hören wir dazu mal kurz in einen Beitrag von SWR aktuell vom 18.08. dieses Jahres.
Der neue Bildungsminister Sven Teuber, seit Mai im Amt, schafft die HÜs ab, die unangekündigten Hausaufgabenüberprüfungen.
Ich habe viele Gespräche seit Mai geführt mit der gesamten Bildungsfamilie und in dem Zusammenhang habe ich gelernt, dass Druck und Mental Health einfach das Hauptthema ist und Zeit fehlt, um Beziehungsarbeit und auch individuell lernen zu können. Und in dem Zusammenhang sind unangekündigte Tests Gift für diese Entwicklung und sie bereiten auch nicht so vor, dass Leistung möglich wird.
Bessere Leistung durch bessere Vorbereitung, ganz ohne Druck und Angst. Für den Minister ist das der Einstieg in eine neue, zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur nah am Kind. Damit geht für die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine lang gehegte Forderung in Erfüllung.
Wir begrüßen das sehr, dass diese Prüfungsformate an den Schulen jetzt keinen Platz mehr haben sollen, damit eben ein freieres Lernen entstehen kann, und auch Zeit entstehen kann, um nachhaltiger lernen zu können.
Wie bewertest du solche Prüfungsformate? Also jetzt nicht im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit, sondern auf den Stress, den sie im Familienalltag erzeugen.
Naja, das kannst du dir ungefähr so vorstellen, als wenn du arbeitest und du gehst jedes Mal zur Arbeit und weißt nicht, ob du jetzt einen Test bekommst. Ob jetzt dein Chef vielleicht kommt und mal kurz mal wieder einen Test macht mit dir. Und da ist ja der innere Druck, der ist ja einfach da. Und genau so fühlen sich dann auch die Kinder und die Eltern natürlich auch, weil ehrlich, wir Eltern wollen doch nur das Beste für unsere Kinder. Und das ist das, wir denken, das Beste sind gute Zensuren. Und dazu gehören eben dann auch die Hausaufgaben, wenn die dann bewertet werden und dass die eben auch gut sind. Und das nimmt den Druck wieder rein in die Familien. Insofern, denke ich, ist es mehr als zeitgemäß, das abzuschaffen.
Ja, zu den Zensuren kommen wir auch noch. Ich überlege gerade noch über deine Analogie, weil der Chef, der hat mich ja eingestellt, weil er weiß, dass ich was schon kann. Man könnte ja jetzt argumentieren, der Grund, warum man die Hausaufgaben überprüft, ist, um zu schauen, ob jemand schon was kann.
Ja, und tut der Chef das denn auch? Also schaut er denn auch regelmäßig, ob du was kannst? Und ich finde, eine gute Führungskraft ist ja derjenige, der den Mitarbeiter kennt. Und manche Leute brauchen Mikromanagement, also die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle, mehr Begleitung. Und manche brauchen das eben nicht. Und das macht doch einen guten Chef aus. Und einen guten Chef macht ja auch aus, der nicht den Druck von oben an die Mitarbeiter weitergibt. Und darum ist für mich eine Familie, ist ja auch wie ein kleines Familienunternehmen. Und da dürfen wir Eltern eben auch sehen, unsere Kinder differenziert zu betrachten. Jetzt sind wir aber wieder von den Hausaufgaben abgekommen. Also insofern, ist es mehr als zeitgemäß, diese Überprüfung fallen zu lassen. Und auch in Bayern die unangekündigten Echsen ist genau das Gleiche.
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil du arbeitest bundesweit mit Familien, auch in Bundesländern wie Bayern. Die haben ja diese Echsen. Es gab eine große Petition. Wie erlebst du denn da den Zusammenhang zwischen der Überprüfung und der emotionalen Belastung der Kinder? Also ist es auch tatsächlich der Grund, dass die Leute dann zu dir kommen und sagen, es geht so erstmal nicht weiter?
Ja, und vor allen Dingen, weil der Druck in den Familien so groß ist und die Beziehung leidet ja eindeutig darunter. Und dann ist der ganze Fokus immer auf das Thema Lernen. Und wenn ich sage, Lernen leicht wie Eis essen, weil Lernen einfach dazugehört und Lernen ist was Schönes, dann steht das im Widerspruch zueinander. Und wie kann es funktionieren, dass die Kinder gerne lernen, bevor sie zur Schule kommen? Sie lernen gerne, wenn sie aus der Schule rauskommen, aber in der Zeit der Schule lernen sie nicht so gerne. Da ist ja ein bisschen was falsch.
Ich würde gerne nochmal ganz kurz zu diesem Lernbegriff hin, denn ich beschäftige mich da ja auch viel mit und ich habe sehr oft die Wahrnehmung, dass Lernen sehr eng gesehen wird, sehr eng verkürzt. Also Lernen ist immer das, was man macht, damit dann am nächsten Tag man irgendwie scheinbar etwas zum Besten geben kann. Aber Lernen ist ja so viel mehr eigentlich. Lernen ja quasi die ganze Zeit, auch wenn wir nicht vor irgendwelchen Hausaufgaben sitzen.
Ja, genau, absolut. Und darum, wenn Kinder und auch die Familien zu mir kommen, mein Kind hat keinen Bock zu lernen, dann darf ich erstmal den Blickwinkel ändern und sagen, okay, was hat denn dein Kind letztens gelernt, was nicht mit der Schule zu tun hat? Und sei es, in Minecraft das nächste Level erreicht zu haben oder ein Kuchen gebacken zu haben, gelernt haben, das Rezept zu lesen oder sich mit dem besten Freund wieder vertragen zu haben. Das heißt, Lernen ist ja in unserer Gesellschaft häufig mit dem schulischen Lernen verbunden. Und das ist so blöd. Dann kommen die Kinder zu mir und sagen, ich habe keinen Bock auf Lernen oder ich kann nicht lernen. Das ist es eigentlich eher. Ich kann nicht lernen. Und wenn wir dann die Perspektive ändern und ich sie frage, okay, was hast du gestern gemacht? Was hast du vorgestern gemacht? Und dann verstehen sie, dass das auch Lernen ist. Ein Fußballtrick zu lernen ist auch Lernen. Und dann darf ich was sie gebraucht haben, um diesen Fußballtrick zu lernen oder sich mit der Freundin vertragen zu haben. Was brauchten sie dafür? Und dann können wir genau das auch auf das schulische Lernen übertragen.
Vielleicht mal kurz eine persönliche Frage zwischendrin, denn du hast ja dieses Buch auch geschrieben, Lernen ohne Streit. Wie bist du denn dann zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also von sozusagen der Unternehmensberatung hin zum Lernen und zur Begleitung von Familien?
Ja, wie das so immer ist mit den Kindern, ne? Mit meinen eigenen Kindern. Ich habe 3 Kinder. Die kleinste ist 19, der größte ist 25 und mein großer Sohn, der wollte nicht lernen. Und ich bin ja der Meinung, dass unsere Kinder die besten Coaches sind, wenn wir hingucken und verstehen, was sie uns mit ihrem Verhalten sagen möchten. Und als ich dann diesen Druck erhöhte und sagte, du musst aber lernen und jetzt lass uns lernen und er sich wirklich geweigert hat, habe ich gedacht, okay, das kann es nicht sein. Ich möchte eine gute Beziehung zu meinen Kindern haben. Das war immer mein Grund. Und wenn ich da den Druck erhöhe und mit Belohnung und Bestrafung arbeite, dann ist das nicht förderlich für unsere Beziehung. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe verstanden, dass er die Kontrolle haben möchte. Und das war mein großes Glück und das große Glück für seine Geschwister, weil die natürlich dann auch von profitiert haben. Und da ich verstanden habe, dass in unserer Gesellschaft da noch einiges an Potenzial ist, was wir lernen dürfen und wir es nicht anders kennen, weil wir es ja nicht anders kennengelernt haben in unserer eigenen Schulgeschichte, habe ich mich dann zum Lernen- und Elterncoach weitergebildet und dann noch andere Kurse besucht. Ich meine, wenn du erstmal einmal drin bist in dem Lernen und verstehst, wie alles zusammenhängt, dann ist das ein Fass ohne Boden und es ist einfach toll. Was ich auch den Eltern dann mitgeben kann, die ja natürlich genauso gefangen waren wie ich damals. Meine Prägung, ne, das Ponyschlecken von deinem Opa oder ohne Fleiß kein Preis, das sind ja Sprichwörter, die uns alltäglich begegnen und die wir einfach auch glauben. Und die dürfen wir einfach mal auf den Prüfstand stellen, ob das wirklich so ist.
Aber letzten Endes hat man doch dann ein Dilemma, selbst wenn man Strategien entwickelt für das Lernen, für Hausaufgaben, dass genau das, was Motivation ausmacht, du hast es gerade schon gesagt, unter anderem Kontrolle, auch soziale Eingebundenheit, Kompetenz erleben, nicht gewährleistet ist, sobald dieser Zwang eigentlich besteht. Weil man kann als Elternteil ja, selbst wenn man die Hausaufgaben auch selber abschaffen wollte, nicht so viel machen, wenn die Schule sozusagen auf diesem System funktioniert, oder?
Ja, dann darf man sich die Rolle als Eltern überhaupt erstmal definieren. Was ist denn meine Rolle? Ist meine Rolle denn, dass ich mein Kind antreiben muss, dass ich Druck machen muss? Oder ist meine Rolle, dass ich der Begleiter von meinem Kind bin? Inwieweit sehe ich meine Rolle? Und da dürfen wir eine innere Sicherheit haben, dass wir uns das für uns selber definieren. Und wenn jetzt zum Beispiel die Schule sagt, sie sind aber dafür verantwortlich, und ich meine, das gibt es ja, dass die Lehrer sagen, also sie müssen jetzt mal darauf achten, dass ihr Kind jenes und dieses macht, dann dürfen wir auch in das Gespräch mit den Lehrkräften gehen und sagen, okay, wenn ich das mache, dann erhöht sich der Druck. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Wie können wir das anders machen? Wie können wir, wie gesagt, wenn ich mit dieser inneren Haltung reingehe, dass mein Kind lernen will, dann werde ich einen Weg finden. Gehe ich aber mit der inneren Haltung rein, mein Kind ist faul und hat gar keinen Bock zu lernen, dann sehe ich als einzige Lösung mehr Druck. Und das ist eben nicht die Lösung. So funktioniert ja das Gehirn nicht. Mit unter Druck können wir nicht lernen.
Ja, das ist interessant, weil das ist eine Fokusverschiebung. Und du bietest auch eine andere Fokusverschiebung an, die ich gelesen habe, nämlich, dass es gar nicht zwangsläufig um den Fachinhalt geht, sondern um die Art und Weise. Was meinst du damit?
Die Art und Weise des Lernens?
Genau.
Absolut. Jeder lernt ja anders. Manche werden auch durch andere Sachen motiviert. Manche werden motiviert, wenn sie eine Challenge haben, wenn sie sagen, ich bin Erster. Und für manche ist das ganz furchtbar. Für manche brauchen die Sicherheit. Das heißt, denjenigen, den du über eine Challenge motivierst und dann sagst, naja, lies dir nochmal die Vokabeln durch, weil dann bist du sicher. Das ist nicht das, was einen motiviert. Darum geht es so sehr darum, den anderen Menschen kennenzulernen, wie er ist, was er braucht zum Lernen. Und das ist für jeden anders. Und auch da ist wieder die Schwierigkeit, habe früher den Fehler gemacht, ich bin von mir ausgegangen, was brauche ich denn dafür, dass ich lernen kann? Und das ist vielleicht der erste Ansatz, dass man das dem Kind sagt, na guck mal, das ist das, was ich brauche. Aber was brauchst du denn, dass wir überhaupt offen sind, dass das Kind anders sein kann als wir?
Werd da mal konkret. Also mich interessiert auch persönlich, was du brauchst. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, für ein Projekt habe ich da auch drüber nachgedacht. Ich hatte tatsächlich eine CD, das ist Compact Disc, ne, als es noch keine Playlists gab. Okay, ich weiß, ihr wisst, was eine CD ist. Aber jedenfalls Lighthouse Family gab es ein Album. Wenn ich das aufgelegt habe, das habe ich während des Abiturs gelernt, habe ich immer gerne gelernt und habe das sozusagen auch durch mein Studium durch. Ne? Also das erste Lied kam und ich wusste, okay, jetzt bin ich ready. Also erstmal, cool. Was ist für dich da? Was brauchst du fürs Lernen? Und dann vielleicht so 2, 3 Beispiele, was du so mitbekommen hast, was Kinder brauchen, wo die Eltern vielleicht gar nicht wussten, dass das überhaupt möglich ist.
Also was ich brauche, ich kann am besten lernen, wenn ich unter Menschen bin, aber nicht indem ich sie höre, sondern einfach nur indem ich in Räumen bin, wo viele Menschen sind. Dann setze ich mir meinen Kopfhörer auf und dann kann ich super lernen. Das ist etwas, was ich vorher nie gedacht habe. Das habe ich aber jetzt im Laufe meiner Jahre und mit dem System, womit ich mich beschäftige, für die Persönlichkeitsentwicklung herausgefunden und einfach mal ausprobiert. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu Hause alleine sitze, kann ich nicht lernen. Da lasse ich mich ablenken durch viele Sachen. Gehe ich aber in ein Café, setze meine Kopfhörer auf und gucke mir die Sachen an, kann ich prima lernen. Ich lerne zum Beispiel auch gerne abends. Und wenn da ist es ein bisschen schwer, dann sich vielleicht in ein Café zu setzen. Dann darf ich sehen, was für eine Art von Arbeit ist denn das, was ich da machen muss. Und so habe ich mich herangetastet und ausprobiert. Und das ist ja das Wichtige, ausprobieren. Was Eltern zum Beispiel, ich bin groß geworden, ich durfte noch nicht mal Kaugummi kauen beim Lernen, weil das ist ja konzentrationsschädigend. Und wir wissen ja alle, dass Kritzeln oder vielleicht auch Kaugummi kauen wirklich für manche Kinder hilft, sich zu motivieren und sich zu konzentrieren. Weil dann sie regulieren sich über diese Tätigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo die Eltern sagen, nee, leg mir hier alles aus der Hand und setze dich an einen schön aufgeräumten Schreibtisch, dann ist das nicht unbedingt förderlich für dieses Kind. Manche Kinder können auch prima lernen am Küchentisch. Und auch da kenne ich das noch. Nee, geh mal in dein Zimmer, da hast du Ruhe, da kannst du in Ruhe lernen. Oder manche, ich bin groß geworden, ich sollte gleich meine Hausaufgaben machen, wenn ich aus der Schule kam. Und manche Kinder, die brauchen erstmal Pause. Die dürfen sich erstmal von dieser ganzen Energie, die sie da aufnehmen, diese ganzen Eindrücke, die sie da haben, dürfen sie erstmal sich loslassen und sich regulieren. Und dann können sie erstmal lernen. Also meine Kinder, zum Beispiel meine beiden Jungs, die haben erstmal geschlafen, nachdem sie aus der Schule kamen. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Du kannst doch jetzt hier nicht schlafen. Du machst doch erstmal die Hausaufgaben. Aber nee, für die war das wichtig, dass sie sich erstmal ausruhten, weil das echt anstrengend war.
Ich habe in der Einleitung ja schon von diesem Gerne-Lerner-Code gesprochen. Ich bin immer ganz fasziniert von Menschen, die es schaffen, sozusagen ihre Haltung auch in so eine Formel zu stecken. Ist das, was du gerade besprochen hast, also zum Beispiel dieses die Rücksichtnahme auf die Art und Weise, den Ort oder die Zeit auch Teil dieses Codes?
Ja, das geht da unter. Natürlich ist das Inhalt. Für mich sind 5 Faktoren wichtig beim Gerne-Lerner-Code. Das ist einerseits die Beziehung. Und ich war gerade in der Maria-Leo-Schule, wo wirklich die Beziehung sehr hoch gehalten wird. Die Beziehung zwischen Lehrkräften und den Kindern. Und genau das können wir ja auch für unsere Kinder sein. Dass wir die Beziehung stärken. Und die Beziehung stärken wir nicht, indem wir einen Druck aufbauen, sondern indem wir das Kind kennenlernen und es nicht formen wollen, so wir denken, dass es gut ist. Dann gehört die innere Haltung dazu, was ich gesagt habe, mit all den Erfahrungen, die wir in unserer Schulzeit gemacht haben. Wenn ich Angst hatte, zu spät zur Schule zu kommen, dann werde ich alles dafür tun, dass mein Kind pünktlich zur Schule kommt. Das heißt, der Druck beginnt schon morgens. Bedingt dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es blöd ist, zu spät zu kommen. Und die möchte ich natürlich meinem Kind ersparen. Eine andere Zutat ist die Motivation. Einerseits die Motivation, wie motiviere ich mein Kind? Wobei ich das immer ein bisschen problematisch finde. Das ist ja dann die extrinsische Motivation. Cooler wäre ja die intrinsische. Aber wie bin ich eigentlich motiviert an dieser Veränderung? Weil es ist ja eine Veränderung, wenn ich auf einmal denke, ich muss mein Kind ja gar nicht mit Druck motivieren. Wie bin ich eigentlich, wie kann ich da dran bleiben an dieser Veränderung? Und ein ganz wichtiges Thema ist für mich die Selbstfürsorge. Weil wenn ich kaputt bin von meiner Arbeit, und das kenne ich auch noch, wenn ich hin und her gehetzt bin, ich hatte um 14 Uhr eine Telefonkonferenz und musste um 14.30 Uhr mein Kind vom Kindergarten abholen. Da war ich ständig unter Strom. Und das überträgt sich auf die Kinder, weil die Kinder, die regulieren sich über uns. Und das hast du vielleicht auch mal festgestellt als bei deinem Kind. Wenn du ruhig bist und in Ruhe bist und in dir bist, dann kannst du ganz anders mit deinem Kind umgehen, als wenn du einen Termin jagt den nächsten. Und das nächste ist die innere Sicherheit. Und da kommen wir zu dem Punkt, wenn die Lehrkräfte sagen, du musst das machen. Oder Tante Anni sagt, naja, du musst jetzt auch mal ein bisschen mehr durchgreifen. Und wenn du aber dir sicher bist, dass das dein Weg, den du gehst, richtig ist, weil du kennst deine Stärken, du kennst die Stärken deines Kindes, du weißt, was deine Vision ist von deiner Elternrolle, dann ist es viel leichter, diese innere Sicherheit zu haben. Und auch damit bist du in deiner Mitte und in deiner Ruhe und die strahlst du wieder auf dein Kind aus. Diese 5 Faktoren gehören für mich zum Gerne-Lerner.
Ja, genau. Also Beziehung, Motivation, Selbstfürsorge, innere Haltung und innere Sicherheit. Es ist gut, dass du das mit der inneren Sicherheit nochmal geklärt hast. Ich hatte da spontan ganz andere Assoziationen. Du sprichst auch davon, dass die Verantwortung fürs Lernen von den Eltern an die Kinder übergeben wird. Was heißt das konkret?
Naja, häufig ist es ja so, dass wir Eltern genau wissen, wann die Klausuren geschrieben werden. Dann wissen wir, okay, dann müsste das Kind dann und dann anfangen zu lernen. Und das ist dann nicht mehr die Verantwortung fürs Lernen, die Kinder dann haben. Natürlich, manche Kinder brauchen engere Begleitung und ich liebe eher den Begriff der Begleitung als andere Kinder. Und das kann man aber auch fragen. Sag mal, wobei brauchst du Hilfe? Wie kann ich dich unterstützen, damit das Kind selber in diese Verantwortung reinkommt? Und es gibt ja die 4 psychologischen Grundbedürfnisse nach Grave und einer davon ist Kontrolle. Wenn du bei der Arbeit bist und dein Chef kommt und sagt dir, jedes kleinste Stück, was du zu tun hast, dann gibst du ja auch irgendwann mal dein Gehirn vorne an der Pforte ab. Und so ist es dann vielleicht auch bei den Kindern, die dann eben sagen, okay, wenn meine Eltern alles kontrollieren, dann brauche ich ja selber gar nicht nachzudenken. Ich hatte zum Beispiel eine Familie im Coaching, wo die Mutter sich wirklich darüber aufgeregt hat, dass das Kind nichts alleine macht. Und dann habe ich mit dem Kind gesprochen und habe gesagt, sag mal, wie findest du das eigentlich, sagt das Kind, ey super, dann muss ich mich ja gar nicht darum kümmern. Das heißt, für das Kind war überhaupt gar keine Thematik, da jetzt irgendetwas zu ändern. Es war nur die Mutter. Das heißt, wir dürfen zulassen, dass das Kind alleine lernt. Und in dem Moment hat das Kind auch die Verantwortung und findet das super.
Würde das denn auch bedeuten, dass man zulässt, dass es dann nichts wird? Weil das ist ja für viele Eltern dann die große Gefahr, nenne ich es jetzt mal sozusagen. Wenn du die Verantwortung hast, hast du auch die Verantwortung dafür, dass es mal nichts wird. Und wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Dann gibt es halt auch die Konsequenz, dass du halt die Hausaufgaben nicht hast zum Beispiel.
Ja. Kurze Antwort, ja, genau. Aber ich kann auch ein bisschen länger erzählen, genau. Also auf jeden Fall. Und das ist ja wieder, oh, wir wollen ja nicht unser Kind leiden sehen. Und mit unserer Lebenserfahrung wissen wir ja, okay, wenn das jetzt hier Hausaufgaben nicht hat, dann ist ja unsere größte Angst, ah ja, dann gibt es Wissenslücken. Und die kann das Kind nie aufholen. Das ist ja in unseren Köpfen drin. Aber wir können ja nicht den Kindern ihre eigene Erfahrung wegnehmen. Sie dürfen ja ihre eigene Erfahrung machen. Und das Wichtige ist, dann komme ich wieder auf die innere Haltung, wenn das denn wirklich so ist, dein Kind hat die Hausaufgaben nicht gemacht und du hast gesagt, naja, möchtest du sie vielleicht machen oder glaubst du nicht, dass es ratsam ist und dein Kind sagt, nee, mache ich nicht, habe ich keine Lust oder macht es einfach nicht und kommt dann nach Hause und ärgert sich, dass es eine schlechte Zensur hat, dann sind wir ja oft sehr gewillt zu sagen, naja, habe ich dir doch gesagt, hätte es mal machen sollen. Und das ist nicht richtig. Darunter leidet dann wieder die Beziehung. Mhm. Weil wir sagen, du kannst mit allen Problemen kannst du zu uns kommen. Aber dann hat es ein Problem, weil es auf einmal die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und dann sind wir diejenigen, die ihnen das sichere Netz geben dürfen. Wir dürfen die Gefühle aushalten können, die die Kinder dann haben. Wenn die sagen, oh, das ist echt ätzend, dass du sagst, ja, verstehe ich. Und mehr nicht. Und manchmal wollen sie auch gar keinen Tipp haben. Die wollen sich einfach nur auskotzen. Und es ist ja ungefähr genauso, als wenn du ein Ticket bekommen hast, weil du zu schnell gefahren bist und kommst nach Hause und ärgerst dich, oh, jetzt muss ich 20 Euro zahlen, ich bin zu schnell gefahren. Und dann sagt dein Partner, naja, hättest mal langsamer fahren sollen. Du sagst, ja, vielen Dank, weiß ich auch. Das heißt, in dem Moment hätte es dir vielleicht auch gut getan, hätte er gesagt, ja, verstehe ich, voll blöd, oder? Und damit stärkst du die Beziehung.
Gibt es eine Grenze, wo du sagst, hier wäre jetzt auch Hilfe ratsam? Zum Beispiel bei Verweigerung oder Überforderung? Oder ist das total individuell und du sagst, naja, selbst wenn es ganz okay läuft, ist das schon auch gut, sich Hilfe zu holen? Also ich versuche das so ein bisschen zu ermitteln, wie, also ein Lerncoach ist ja kein Psychologe, ne? Aber man würde ja auch nicht denken, weil man mal einmal einen schlechten Tag hat, braucht man jetzt zwangsläufig eine Verhaltenstherapie, sondern wenn man so merkt, okay, das schleift sich so ein. Gibt es da so einen Punkt, so eine Grenze?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also für mich, wie gesagt, sind ja die Kinder die Coaches, meine besten Coaches. Das heißt, ihr Verhalten, wenn ihr Verhalten etwas macht mit mir, dann darf ich bei mir hingucken. Und das tun ja die seltensten, weil wir denken ja, der andere, der macht das, das stört mich, das muss ich verändern. Das ist ja das, was, so sind wir ja groß geworden. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das Verhalten meines Kindes ein Bedürfnis dahinter steht, entweder ein erfülltes oder ein unerfülltes, dann darf ich lernen, dahinter zu gucken. Und da hilft ein Coach auf jeden Fall, dass er mal einen anderen Blickwinkel reinbringt, weil das ist ja das, was wir tun. Wir bringen einen anderen Blickwinkel rein. Ich weiß, bei Lerncoach denkt man immer, ich bin dafür, damit das Kind besser lernt, mit Lernstrategien, Memotechniken. Ja, die kann ich auch. Und viel mehr ist den Eltern geholfen, wenn sie verstehen, welchen Einfluss sie auf ihr Kind haben. Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, jedes Kind lernt gerne. Und wenn es gerade nicht gerne lernt, dann hat das einen Grund. Und kein Kind ist faul.
Diesen Podcast hören ja auch Lehrkräfte, viele und Menschen im Bildungssystem so. Wie können die denn die Eltern dabei unterstützen, also tatsächlich zu einer Erziehungspartnerschaft zu kommen, wie sie auch in den Schulgesetzen stehen?
Also im Idealfall finde ich sowieso, dass die drei Parteien, Eltern, Lehrkräfte, Kinder, an einen Strang ziehen. Und Lehrkräfte sind ja auch Lernbegleiter, genauso wie Eltern das auch sein dürfen. Für die Lehrkräfte ist das für mich genauso. Sie dürfen auch diese Selbstfürsorge erstmal für sich haben. Das heißt, in dem Moment, wo sie in die Schule gehen und schon mal kaputt sind, weil vielleicht gerade das mit ihrem Kind anstrengend war, treten sie mit dieser Energie auf die Kinder zu. So, und die Kinder spiegeln denen das auch wieder. Genau die innere Haltung. Wenn sie zum Beispiel der Meinung sind, dass ein Kind nicht lernen will oder nicht gut ist in der Schule oder Probleme hat, dann kennen wir ja diesen Pygmalion-Effekt, dass das auch meistens dann eintritt, wenn du mit dieser inneren Haltung reingehst. Und genauso mit diesen fünf Zutaten können auch die Lehrkräfte auf die Eltern eingehen. Also wenn die Lehrkräfte mit den Eltern Gespräche haben und schon mal diese innere Haltung haben, ey, die Frau Schmidt, die verzieht ja ihr Kind, die weiß ja gar nicht richtig, wie das Kind ist, dann spiegelt sich das auch wieder. Das heißt, egal in welcher Situation wir mit Menschen konfrontiert werden, wir dürfen erstmal auf uns gucken, wie geht's uns eigentlich gerade und was ist das Ziel des Gespräches? Und wenn das Ziel des Gespräches ist, wir wollen eine Lösung finden und wir wollen hier keinen ankreiden oder eine Schuld geben, dann ist es auch genau das, was du dann ausstrahlst und dann wirst du auch dieses Ergebnis bekommen.
Das ist übrigens total spannend. Der Pygmalion-Effekt, von dem du gerade gesprochen hast, der ist auch innerhalb der Schule wahnsinnig wirksam. Man könnte das so beschreiben, dass die Erwartungshaltung wie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also dort, wo ich eine positive Erwartungshaltung an den Outcome habe von einzelnen Personen, von der Klasse und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das auch so passiert. Und eben leider auch im Gegenteil, wenn die Erwartungshaltung sehr niedrig ist. Das habe ich übrigens auch nachgeschaut in Bezug auf ein Projekt, was ich habe. Da nennt man das den Golem-Effekt. Das heißt, dann gibt es quasi so einen Teufelskreis, der nach innen gehen kann. Also immer weniger Erwartungen, dadurch immer weniger Leistung, aufgrund der dann immer weniger werdenden Leistung wieder niedrige Erwartungen. Also da haben Eltern und auch Lehrkräfte einen ganz, ganz hohen Einfluss. Ich finde, man bewegt sich oft auf einem Graubereich, wenn man über Lernen und Schule spricht, weil man auf der einen Seite ja möchte, dass sich bestimmte Dinge verändern und die verändern sich auch durch die Eltern und die SchülerInnen natürlich, aber auf der anderen Seite pragmatisch damit umgehen muss, wie die Dinge gerade sind. Jetzt haben wir Gott sei Dank in dieser Folge sehr viel darüber gesprochen, wie wir pragmatisch damit umgehen können, wie die Dinge sind. Wenn du jetzt aber einen Zauberstab hättest und sagen würdest, ich könnte selber was an den Schulen verändern. Eine Sache haben wir schon gesagt, Hausaufgaben. Aber gibt es noch Dinge, wo du dann sagen würdest, Folgendes würde ich wirklich verändern, damit wir nicht auch als Eltern vielleicht eher so als Korrektiv arbeiten müssen?
Ja, und die gibt es ja schon. Es gibt ja schon Schulen, wo das System ganz und gar anders ist. Also wo nicht kleine Änderungen sind, sondern große. Die Alemannschule zum Beispiel, wo es wirklich selbstreguliertes Lernen gibt, wo die Kinder sich aussuchen können, wo sie lernen, wann sie lernen, wo es keine Klassensysteme mehr gibt, sondern wo davon ausgegangen sind. Also da ist ja die Grundhaltung, dass jedes Kind lernen will. Und das ist es ja auch. Und mit dieser Grundhaltung werde ich dann auch Lösungen finden, dass das passiert. Und da ist ein Umdenken aber unheimlich gefragt, weil ich kenne das auch. Meine Kinder waren in unterschiedlichen Schulsystemen und in einem Schulsystem gab es keine Hausaufgaben und auch keine Noten. Und dann durfte ich aber erstmal an mir arbeiten, weil ich brauchte doch die Hausaufgaben. Ich musste doch sehen, was mein Kind kann. Ich brauchte doch die Noten. Ist mein Kind eigentlich auf dem Level, auf dem es sein muss? Und warum ist das so? Weil ich nichts vertraut habe. Ich habe denen nicht vertraut, dass die Lehrer das schon hinbekommen und B, dass mein Kind das auch lernen will. Und insofern wenn es solche anderen Schulsysteme gibt, dürfen wir Eltern erstmal an unserer eigenen Überzeugung arbeiten und sagen, okay, kann ich da eigentlich mitgehen? Meine Kinder sind in einem anderen Schulsystem, hatten sie jahrgangsübergreifendes Lernen. Die meisten Eltern haben gesagt, nee, das funktioniert nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind, was in der dritten Klasse ist, jemand aus der ersten Klasse was beibringt, weil dann bleibt mein Kind hier auf der Strecke. Das heißt, und da komme ich wieder zu meinen Veränderungsprozessen, die ich in meiner Unternehmensberatung gemacht habe. Wir dürfen die Eltern bei einer Änderung des Schulsystems unheimlich mitnehmen, damit sie verstehen, dass Veränderungen nicht schlecht sind. Weil wir haben natürlich Angst und aus Angst reagieren wir nicht mehr, verständlich. Und wir boykottieren Angst, weil wir wollen keine Veränderung haben. Und insofern zurück zu deiner Frage, ob es ein Schulsystem gibt, ja. Und da dürfen wir total aufbrechen und dass Lehrer nicht mehr Lehrkräfte sind, sondern Lernbegleiter. Und auch für die Lehrkräfte ist es dann ein wesentlich angenehmeres Arbeiten. Wir haben ja jetzt das Problem, dass viele Lehrkräfte ausfallen, weil sie einfach kaputt sind. Ja, und das kann ich gut verstehen. Und da dürfen wir auch dafür Sorgen tragen, dass da eine Änderung stattfindet. Also ja, aber das ganze Schulsystem darf sich ändern. Es gibt keine Klassen 1, 2, 3, 4. Und es gibt ja auch schon Unis, wo keine Zensuren gegeben werden zum Beispiel. Also ja, radikale Änderung, Bob. Nicht einfach nur ein bisschen hier mal jahrgangsübergreifendes Lernen oder keine Hausaufgaben.
Ja. Mit wem sprichst du hier? Zum Abschluss, gibt es so für diejenigen Eltern, die jetzt das zugehört haben und gesagt haben, finde ich alles toll, so ein, zwei Sachen, die man jetzt schon, heute, Kind kommt aus der Schule, ja, es ist ein Montag, man hat die Folge gehört, jetzt schon anders machen kann oder ausprobieren kann oder reflektieren kann?
Absolut, absolut. Ich hätte da eine Sache. Erstmal das Kind wirklich sehen, wie es ist. Das Kind. Und das fällt uns ja oft so schwer. und einfach fragen, ey, was brauchst du denn jetzt gerade? Und die Annahme, mein Kind ist faul, können wir gleich mal streichen, weil das Kind ist nicht faul. Wenn es nicht lernen will, hat es einen Grund. Und dann eher fragen, was brauchst du jetzt gerade zum Lernen? Und wir dürfen auch gerne lösungsorientierte Fragen uns selber stellen, nicht, warum klappt das nicht? Weil dann kriegt das Gehirn, gibt dir tausend Ideen, warum es nicht klappt. Kind ist faul, du setzt dich nicht durch, hast ja noch nie dich durchgesetzt und solche Sachen. Sondern wir dürfen dann Fragen stellen, wie kann es gehen, das? Und auch dann gibt das Gehirn die Antworten. Und das macht einen wesentlich zufriedener als diese negativen Antworten des Gehirns. Die ziehen einen ja voll runter.
Trixie Thumer zeigt uns, Hausaufgaben sind kein Machtfeld zwischen Eltern und Kind, sondern ein Lernfeld für alle. Wenn Lernen ohne Streit möglich wird, verändert sich nicht nur der Abendtisch oder der Mittagstisch, sondern das ganze Verhältnis zu Schule, Leistung und Zukunft. Ja, so groß denken wir hier im Podcast. Liebe Trixie, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich den anderen Blickwinkel geben darf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Hallo, ich bin Gabor Pahl, ich bin im SWR für diesen Podcast verantwortlich und gerade weil es so ist, dass in Deutschland die Bildungschancen sehr stark vom Geldbeutel der Eltern abhängen, gibt es Planet Schule. Planet Schule ist das kostenlose Lernangebot der ARD mit spannenden Videos, interaktiven Übungen und vielfältigen Materialien in Fächern wie Mathe, Sprachen, Kunst oder Naturwissenschaften. Auch für Eltern und Lehrpersonen bietet Planet Schule viele hilfreiche Inhalte wie vorbereitete Unterrichtseinheiten und Übungen, um Kinder gezielt zu unterstützen. Und das Beste, das Lernen macht Spaß. Ob mit digitalen Spielen, Virtual Reality Apps oder interaktiven Geschichten, hier wird Wissen erlebbar. Also schaut vorbei unter planet-schule.de und empfehlt die Plattform gerne weiter, denn Bildung sollte keine Frage des Geldbeutels sein.